Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ich sitze heute hier mit Elisabeth Nier, freue mich sehr, dass du nach München gekommen bist, um diese Aufnahme zu machen. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Elisabeth, du warst viele Jahre Journalistin, tätig für die Zeit, für den Spiegel, für die Wirtschaftswoche und hast dann gewechselt auf die Stiftungsseite und dort ein Demokratieprogramm aufgebaut für die Hertie-Stiftung. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute an Themen und an Werten mitbringst, denn du hast ja wirklich einen sehr, sehr großen und sehr spannenden Zugang zu dem Thema. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, liebe Andrea. Freue mich auch, hier zu sein.
Mit was möchtest du starten? Du hast hier drei Gegenstände. Ich sehe sie schon. Ich gucke ein bisschen.
Ja, ich habe wirklich lange überlegt, denn es kommt ja sehr darauf an, was man unter Werten genau versteht. Ne? Also manche Gäste dieser Sendung haben ja was sehr Persönliches, eher was zu ihrer Vita passt, andere eher was Grundsätzliches. Und mich treibt das Thema von wertegeleiteter Leadership natürlich so im Zusammenhang mit Demokratiestärkung wahnsinnig um. Und ich habe gedacht, ich gehe wirklich mal mit dem ersten Gegenstand ein bisschen ins Grundsätzliche. Das ist ein Buch von Thomas Mann. Und das ich mitgebracht habe hier, das ist zur Verteidigung der Demokratie, heißt es. Es ist aber gar nicht das ganze Buch, sondern vor allem ein Begriff von ihm, der mir sehr wichtig ist. Also als ich überlegt habe, welche Werte begleiten mich eigentlich wirklich bei der Arbeit und sind wie so ein Anker, auf die ich immer wieder so zurückkomme, ist das ein Begriff, den ich bei ihm neulich zufällig gefunden habe, als ich in der Bahnhofsbuchhandlung war, Zeit hatte, rumgeblättert habe. Das waren dann seine Reden, die Thomas Mann, als er nach Amerika schon emigriert war, von Kalifornien aus quasi ans deutsche Volk gerichtet hat. Das waren so 50 Reden und bin da auf den Begriff des radikalen Humanismus gestoßen. Und diesen Begriff finde ich wahnsinnig gut und schillernd. Und der ist wirklich wie so ein Leuchtstern für meine Arbeit auch in vielerlei Hinsicht gewesen. Also zum einen komme ich aus Neustadt in Holstein, das ist nicht weit von Lübeck, also der Geburtsstadt und Wirkenstadt von Thomas Mann. Da hat man schon mal eine besondere Verbindung. Ich finde aber auch diese Mischung in diesem Begriff radikal und Humanismus einfach total interessant. Denn wenn man Humanismus vielleicht so mit Menschenfreundlichkeit oder Nächstenliebe übersetzt, das ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber dann ist es ja fast so ein Allerweltsbegriff und wer wollte da widersprechen und das finden alle wichtig. Aber das dann radikal zu machen, finde ich, ist eine interessante Mischung, die auch sehr gut in diese Zeit passt. Und ich glaube, wir brauchen im Moment solche Figuren, die so sehr stark so auch die bürgerliche Mitte verstehen. Also Thomas Mann ist ja jetzt nicht sozusagen die naheliegende Epigone von eher linksliberalen Demokratiefightern vielleicht. Aber alles, was er schreibt, ist wahnsinnig anschlussfähig für ganz unterschiedliche Teile der Gesellschaft. Und das ist was mich immer fasziniert hat. Also wie man Brücken so zwischen verschiedenen Bereichen schlagen kann, dafür steht er. Und dass man auch sehr mittige Positionen mit sehr großer Dringlichkeit und sehr großem Werf und Pathos so vertreten kann. Und dann hat mir noch an diesem Begriff des Humanismus und der Menschlichkeit gefallen, dass es irgendwie sowas ist, wo man in all diesen schwierigen Demokratiediskussionen, Demokratie ist ja ein Begriff, den alle möglichen Parteien für sich reklamieren. Und wenn man sich dann fragt, reden wir jetzt über liberalen Demokratie oder moderne Demokratie, es gibt ganz viel so Adjektiv-Demokratie-Diskussionen. Und Margot Friedländer, eine der Holocaust-Überlebenden, die viel öffentlich in den letzten Jahren gesprochen hat, vor kurzem gestorben ist leider, die hat immer gesagt, so, wenn man sich auf nichts anderes verständlichen kann, ist so Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit so ein Wert, der einfach uns immer weiterhilft. Und all das zusammengenommen schlägt sich für mich in diesem Begriff des radikalen Humanismus von Thomas Mann wieder. Und weil das mir viel gibt, diese Begriffspaarung, habe ich das Buch mitgebracht.
Ich finde das total spannend, weil erstens ist radikal so ein hartes Wort und Humanismus so ein weiches.
Ja,
deswegen
genau.
Gibt es eine schöne Spannung. Aber auch, was du gesagt hast, dass es überall anschlussfähig ist, bringt mich zum Gedanken, eigentlich ist es doch so paradox, dass wir die Demokratie verteidigen müssen, obwohl die ja für alle Gruppen, für alle unterschiedlichen Interessen ja doch die beste, so, sage ich jetzt aus tiefster Überzeugung, dass es doch für alle Gruppen, egal welche Haltung sie haben, die beste Lösung sein muss. Warum ist denn das eigentlich, warum müssen wir die eigentlich verteidigen? Wie ist da dein Blick drauf? Warum ist das so?
Ja, ich würde das auch immer betonen, dass die Demokratie einen großen Rückhalt hat. Das zeigen ja auch alle Umfragen. Sie zeigen allerdings auch, dass das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Demokratie sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Vertrauen in alle Institutionen. Und solche Gedankenspiele, naja, ist dann so etwas wie in Singapur, wo man so eine weniger freie, liberale Gesellschaft, die aber mit so einem patriarchalen Gestus den Wohlstand des Landes voranbringt, für Bildung, für Integration und so viel tut, ist das dann nicht vielleicht doch für diese Zeiten die bessere Lösung? Oder wenn überall auf der Welt Strongmen sind, brauchen wir dann nicht auch einen Strongman? Ich glaube, das sind so Gedanken, die sich stärker einschleichen als früher. Und ich glaube, es ist eben so, Demokratie legitimiert sich durch Verschiedenes, durch auch Repräsentation, durch Wahlmechanismen, durch die Frage, wer darf mitmachen, wie repräsentativ sind zum Beispiel unsere Parlamente eben, aber auch sehr stark durch ihre Problemlösungskompetenz. Und eines der Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren ja auch beschäftigt habe, war zum Beispiel das Thema Staatsreform, Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Da war die Hertie-Stiftung involviert. Und ich glaube, in diese Richtung brauchen wir viele Ansätze, denn auch ob die Demokratie funktioniert und den Menschen nützt, spielt eine Rolle. Wobei wir uns, glaube ich, gleichzeitig auch immer wieder daran erinnern müssen, dass das nicht alles sein darf. Es gab auch dazu jetzt sehr interessante Bücher zu der Frage, wird eigentlich das Wettrennen zwischen Demokratie und Autokratie vielleicht ökonomisch entschieden, hat Michael Sauger zum Beispiel drüber geschrieben, ein früherer Spiegelreporter. Da war die These, die letzte große Systemkonkurrenz zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft ist auch ökonomisch entschieden worden. Das war seine These, ne? Fall des Eisernen Vorhangs hatte viel mit dem Scheitern der Planwirtschaft zu tun, nicht nur, spielte aber eine sehr große Rolle. Und die Frage von ihm war, wird die nächste Systemkonkurrenz auch darüber entschieden, wer jetzt eigentlich besser investiert, schneller die Zukunftstechnologien entdeckt? Wie ist das denn mit diesem ökonomischen Wert drin und was heißt das für die Demokratie? Und das finde ich ist eine sehr interessante Diskussion und auch ein Wake-up-Call für alle, die der Demokratie so ein bisschen auf die Beine helfen wollen.
Und es würde auch ein Stück weit erklären, warum das so ein globales Phänomen ist. Weil ich beobachte in der Debatte, dass wir uns oft dann sehr stark damit beschäftigen, warum ist die AfD hier so stark und was sind die Grünen schuld, sage ich jetzt mal. Oder sozusagen haben wir es übertrieben mit irgendwelchen Positionen hier in Deutschland. Wobei das ja gar nicht die Erklärung sein kann, wenn es ein globales Phänomen ist, oder? Also es ist überall so ein bisschen irgendwie anders gelagert.
Absolut. Es ist das hat mich auch immer gestört bei der Kritik an einzelnen Regierungen, bei der aktuellen wie auch bei der letzten, dass das immer sehr so als individuelles Versagen des jeweiligen Kanzlers oder anderer so auch diskutiert wurde und wie es eigentlich mit globalen Trends zu tun haben, wo man sagen muss, so schlecht schlägt sich Deutschland gar nicht im internationalen Vergleich. Aber ich glaube, die Leute wollen diese Diskussion nicht so gern so führen, weil sie einen ja auch leicht so ein bisschen hilflos macht, so nach dem Motto, wenn es eh in die Richtung geht, was kann man dann tun? Und ich glaube auch, dass ein Aspekt so ein bisschen unterbelichtet ist. Also ich halte diese Challenges für die Demokratie schon auch für einen komischen Kollateralschaden ihres Erfolges. Das klingt so ein bisschen merkwürdig, aber das ist so ähnlich wie bei der Integration. Es gibt einen tollen Soziologen, Aladin Elmar Fa'alani, der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt das Integrationsparadoxon. Und da sagt er, wir streiten deswegen mehr über Integration, obwohl sie besser funktioniert als vor 20 Jahren, weil mehr Leute am Tisch sitzen, die mitreden. Das war irgendwie, ne, als wir mehr Gastarbeiter, die ganz wenig Deutsch konnten und ihre Rechte nicht wahrgenommen haben, da gab es wahrscheinlich eher mehr Integrationsprobleme oder andere als heute, aber es gab weniger Diskurs. Man kann das auf die Rolle der Frauen genauso übertragen. Da hat mich auch manchmal jemand gefragt, irgendwie, meine Güte, jetzt irgendwie, wir haben so viel mehr Streit über Feminismus als früher, die Frauen haben doch so viel erreicht, aber klar, sie haben viel erreicht und deswegen sind sie in Parlamenten und deswegen sitzen sie in Boards und so und deswegen wird dann weiter kräftig gestritten und ich glaube, bei der Demokratie ist es auch ein bisschen so. Ich glaube, wir hatten in den 60er und 70er Jahren in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern noch viel stärker so ein Schichtsystem sozial, wo eben viele Leute sich auch nicht so getraut haben mitzureden, obwohl man das formal in der Demokratie natürlich kann und sich einbringen kann. Aber ich glaube, es gab viel mehr Menschen mit wenig Bildung, die gedacht haben, naja, es ist ganz gut, wenn der und der das entscheidet. Und wir haben jetzt einfach so lange Leute empowered, auch gerade in Ostdeutschland, wir sind das Volk, Stichwort, und gesagt, hier jede Meinung ist wichtig und also du wirst gehört und wir sagen, die Politiker müssen zuhören und alles ernst nehmen und das hat schon auch dazu beigetragen, dass wir jetzt eben so eine Kakophonie haben von Meinungen, auch Social Media, aber auch sonst. Und jeder unabhängig von Bildung und Kompetenz sich auch eingeladen fühlt, über die Demokratie zu richten. Und ich glaube, das ist eines der Themen, denen wir uns widmen müssen. Also eigentlich auch so ein bisschen ein Demokratieparadox und ein Erfolgsproblem.
Stimmt, aber es bringt mich ein bisschen zum Gedanken, dass Yuval Harari ja die These aufstellt, dass die Demokratien deswegen sterben, weil die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Und er hat das im Römischen Reich auch aufgezeigt, da gab es ja auch gewählte Konsuln. Aber in dem Moment, wo das Reich sich so ausgedehnt hat, dass die damaligen Kommunikationsmechanismen nicht mehr ausgereicht haben, um in Regensburg jemanden zu informieren, was in Rom der Konsul, ob der für A oder B steht, hat es nicht mehr funktioniert. Und er sagt, bei der Social-Media-Debatte ist es ähnlich, dass wir sozusagen so viel Kommunikation haben, dass wir sie nicht mehr verarbeiten können und dass es deswegen auch nicht mehr funktioniert. Und weil Social Media eben diese bestimmten Mechanismen hat, eben auf Wut besonders abzuzielen, was ja nur den Populisten hilft und den ausgewogenen Positionen, egal welche, nicht hilft. Was hältst du von der These?
Ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Ich hatte zufällig jetzt letzte Woche ein längeres Gespräch mit Thomas Krüger, dem langjährigen Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, der auch sagte, in deren Arbeit sei eigentlich politische Bildung und Medienbildung gar nicht mehr zu trennen gewesen. Mhm. Und bei der Hertie-Stiftung in unseren Programmen, also das, mit dem wir beide auch mal Berührungspunkte hatten, die Hertie-Stiftung hat ein Programm, das heißt Business Council for Democracy. Da geht es auch sehr stark darum, dass die Stiftung Unternehmen dabei unterstützt, mit Kursen, Schulungsangeboten, ihren Mitarbeitern wiederum Schulung, kostenlose Schulungsangebote zu den Themen Hate Speech, Desinformation und so zu machen. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und ich glaube auch diese Parallelen zum Nationalsozialismus, wo dann das Radio der Volksempfänger auf einmal in jedem Haushalt stand, die sind nicht ganz abwegig.
Hm, absolut. Was ich auch sehr spannend fand, du hast kürzlich ein Interview gegeben und hast über die Zivilgesellschaft gesprochen und wie stark die ausgeprägt ist. Und was ich sehr spannend fand, war dein Punkt zu Ostdeutschland, dass dort die Zivilgesellschaft aus historischen Gründen nicht so, also anders sich entwickelt hat als in Westdeutschland. Das fand ich sehr, sehr spannend. Was kann man da machen? Was wäre dein Vorschlag?
Ja, es gibt eine sehr ermutigende Sache zur Zivilgesellschaft in Ostdeutschland. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, so unter Zivilgesellschaft versteht man hier wirklich diesen großen, großen Bereich sehr unterschiedlicher Akteure, die nicht staatlich und nicht privat sind, sondern freiwillig arbeiten. Dazu gehören auch, je nach Definition, die Kirchen und die Gewerkschaften, aber eben Stiftungen sowieso auf jeden Fall, aber eben auch kleine NGOs. In der Öffentlichkeit wird das manchmal so ein bisschen verkürzt dargestellt, als ginge es nur um NGOs oder so.
Und, aber es können ja eigentlich auch Vereine und sowas dazu,
absolut.
Oder?
Absolut. Ja. Und wenn man auf Vereine guckt, dann sieht man auch, wie groß diese Kraft ist. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, 750.000 Organisationen, die zur Zivilgesellschaft gehören. Und 36% aller Deutschen engagieren sich irgendwie. Ist auch nicht stark rückläufig, es waren mal 39.
Aber das ist nicht so groß,
Die Bereitschaft, was zu tun, es ändert sich auch ein bisschen, was weiß ich. Also man übernimmt seltener dauerhaft verantwortungsvolle Positionen. Also man würde weiter in den Elternverein gehen, aber nicht unbedingt den Schatzmeister machen, so ungefähr. Aber die Zivilgesellschaft muss punktuellere Angebote machen. Aber ja, also in Ostdeutschland, das ist die gute Nachricht, ist die Zahl der Stunden, die ein Mensch für Engagement in der Zivilgesellschaft aufwendet, fast genauso hoch wie im Westen. Also da haben wir keinen Gap irgendwie. Was fehlt, sind Geld und Ressourcen. Es gibt einfach weniger Erbschaften, es gibt einfach weniger Unternehmen, die Stiftungen gründen und das Geld dann auf irgendeine Weise in gemeinnützige Zwecke fließen lassen. Es gibt so ein paar neuere Initiativen, die versuchen, das zu kompensieren. Einer heißt Zukunftswege Ost, da haben sich Stiftungen zusammengetan, überwiegend aus dem Westen, die gezielt in Ostdeutschland aktiv sind. Aber trotzdem gibt es da einen riesigen Gap. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es mit der Demokratie vielleicht zum Teil in Ostdeutschland teilweise schwerer ist, weil ich persönlich schon glaube, dass die Zivilgesellschaft mit ihren vielfältigen Angeboten für Jugendliche zum Thema Antisemitismus, zum Thema Geschichte, zum Thema Europa, you name it, doch auch einen sehr großen Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie leistet.
Absolut. Und ein weiterer Aspekt sind ja die Medien. Du hast hier eine Zeitung mitgebracht.
Ja, ja.
Das ist eine ganz gute Überleitung.
Ich war auch schon kurz versucht. Hier liegt vor mir eine Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Es hätte auch die Zeit sein können, bei der ich ja 18 Jahre gearbeitet habe, die wahrscheinlich so einfach das wichtigste Medium in meinem Berufsleben war und wo ich auch nach wie vor die meisten Freunde habe, die da in der Redaktion arbeiten. Die Süddeutsche passt aber auch sehr gut, weil sie ja heute auf dem Titel ein Foto von Jürgen Habermas hat, der gerade gestorben ist. Und Der Grund, warum mir das Thema Zeitung und Medien wichtig waren, ist jetzt nicht nur ein biografischer, sondern weil dieser Wert der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit einfach für mich in meinem ganzen Leben eine große Rolle gespielt hat und ich den wirklich für wahnsinnig wichtig halte. Das hat nicht nur mit meinem journalistischen Wirken zu tun, sondern das kommt tatsächlich auch aus der Kindheit. Ich bin ja in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen. Also mein Vater war Pfarrer in Schleswig-Holstein und ich habe zwei Schwestern, die Pastorin sind. Und irgendwie ist das...
Du bist die Einzige, die ausgewichen ist.
Ja, und wenn ich einen guten Artikel geschrieben hat, hat mein Vater mir gesagt, du wärst auch gut auf der Kanzel gewesen.
Ah, ja.
Das war das absolut größte denkbare Lob. Kam auch nicht sehr oft vor. Aber ich glaube, die Berufe sind schon insofern verwandt, weil du in so einem Pastorenhaushalt irgendwie sehr früh damit aufwächst, dass es irgendwie was Größeres gibt als deine individuellen Bedürfnisse. Du lernst so, Public Speaking ist für dich eine ganz natürliche Sache, wenn dein Vater da öfter Predigten hält und so. Man ist ja auch mehr dabei als in anderen Berufen, wo Papa vielleicht Vorträge hält, aber man das als Professor nicht erlebt. Und ich glaube, so dieses, ja, dass eine Gesellschaft über Kommunikation funktioniert, dass wir auch in Unternehmen zum Beispiel eine Speak-up-Kultur brauchen, Feedback-Kultur, dass du Konflikte auch schwierige als gute Führungsperson führen musst und gut kommunizieren musst, das ist für mich einfach ein ganz, ganz zentrales Lebensthema. Ich glaube, Protestanten neigen dazu, manchmal ein bisschen zu direkt zu sprechen. Auch das gehört zu guter Kommunikation dazu, finde ich, nicht nur zu wissen, was du sagst, auch, sondern auch, wann du schweigst oder wie du sagst. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich und, glaube ich, sehr wichtig auch für die Demokratie.
Und es war auch ein Thema, was ja wahnsinnig im Kreuzfeuer steht. Jeder beansprucht Meinungsfreiheit irgendwie für sich. Gleichzeitig wird immer die These aufgestellt, sie würde nicht mehr funktionieren. Wie ist da deine Haltung dazu? Welche Rolle spielen auch die Medien, die wir jetzt kennen? Du kennst ja von innen die Zeit, Spiegel. Welche Rolle spielen die dabei?
Ja, also ich glaube, wir haben so im Medienbereich so Paradoxien eigentlich, so wie hat, so nennt Bernhard Pörksen, der Medienwissenschaftler, das immer. Zum Beispiel diese Gleichzeitigkeit, dass du einerseits höchste Empfindsamkeit bei bestimmten Formulierungen hast, von einem, ne, also wie gendert man, wie bezeichnet man bestimmte Gruppen, große, ja, sagen wir einfach mal Sensibilität, von der ich glaube, dass sie manchmal auch Wohlmeinende überfordert und wir manchmal einfach ein bisschen mehr Common Sense brauchen, oder Empathie. Also nicht jede, weiß nicht, ich habe neulich ein Video gesehen, da ging es um eine ältere Frau an der Bushaltestelle, die einfach sich sehr ungeschickt ausgedrückt hat im Zusammenhang mit einem Migrationsthema, der man aber anmerkte, dass sie es gut meinte und irgendwie bloß so ein bisschen suchte nach den richtigen Vokabeln und die Person, die dieses Video gemacht hat, hat gesagt, ich bin da normalerweise sehr, sehr drauf aus, dass eine gute, nicht diskriminierende Sprache verwendet wird. Aber es geht auch gerade, wenn man dieses Ziel verfolgt, daran zu wissen, wie man welche Menschen abholt. Und wenn man sagen muss, ich entweder gar nicht thematisiert oder sagt, ich drücke das immer anders aus und so. Also ich glaube, da braucht man, also wir haben eine Übersensibilität und andererseits ja eine große Brachialität, die einfach so nebeneinander bestehen. Und wir haben auch so nebeneinander, von einerseits wird gesagt, es gibt keine Gatekeeper mehr, also jeder kann jederzeit alles rauspusten, solange es nicht Volksverhetzung und damit strafbar ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich sehr wohl Gatekeeper, also die Tech-Konzerne, so. Und ich glaube, die Medien.
Andere sozusagen, ne?
Ja, genau, aber es verschiebt sich eben ganz viel. Und ich glaube, die Medien haben immer noch nicht völlig die Konsequenzen draus gezogen, dass ihre ganze Branche und Ökonomie auch so wahnsinnig im Umbruch ist, obwohl es natürlich auch sehr, sehr viel innovative Medienarbeit gibt, aber und Medienprojekte gibt. Aber dieser Zustand, wo Wissen oft nicht generiert, sondern nur kuratiert werden muss und wir einfach in einer Realität leben, wo unheimlich viele Informationen gleichzeitig vorhanden sind, aber du glaubwürdige Personen brauchst mit Autorität, die Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und für dich vorsortieren, was du zu dir nehmen sollst. Das ist was, was eigentlich Qualitätsmedien noch viel, viel stärker machen müssten, dieses Kuratieren. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Leute zu Influencern gehen. Und viele Leute lesen so, dass sie erst einen Text wahrnehmen, dann auch gucken, was ihre Community kommentiert und dann weiterlesen. Und also die Glaubwürdigkeit, die früher so ein Medium wie die Süddeutsche hat, ist inzwischen durch deine Crowd ersetzt und was die kommentieren, gerade bei jüngeren Leuten. Und ich glaube, dem wirklich so Rechnung zu tragen, was heißt das für den Journalismus der Zukunft, da sind wir noch nicht.
Das ist aber auch sehr eine schwierige Aufgabe. Also in welche Richtung würdest du da denken? Also was müssten die Journalisten machen? Mehr ihre Crowd sozusagen im Blick haben? Oder in welche Richtung denkst du da?
Also ich glaube, wir brauchen eine stärkere Differenzierung, was Journalismus überhaupt leisten soll und was nicht, wann welcher. Also ich glaube, viele Redaktionen im Moment machen sehr viel schnelle, tagesaktuelle Dinge, um viel auf eine Seite zu knallen. Ja. Das höre ich aus allen Redaktionen. Also datengetriebenen, nicht datenbasierten Journalismus, das ist für mich ein großer Unterschied. Das sind aber alles Tätigkeiten, die KI zum Teil auch übernehmen kann. Und ich glaube, der Bedarf nach Deep Dives, nach wirklich intensiver Kompetenz und Glaubwürdigkeit, weil man lange in einem Thema arbeitet, fachlich, das wird total unterschätzt. Mhm. Also ich war ja nun sehr lange bei der Zeit, wo das ein Erfolgsgeheimnis war, dass die da eine starke Kompetenzzumessung war. Und ich denke, so amerikanische Medien, die sehr erfolgreich sind, wie die New York Times oder die Atlantic, die machen das eigentlich vor, dass man eben eine hohe Auflage haben kann und massenwirksam kann und trotzdem sehr stark in Qualität investiert.
Mm, absolut. Die haben natürlich auch den Vorteil der englischen Sprache und dadurch eine viel größeren Publikums. Ne?
Ja, aber es haben ja auch in Deutschland Medien, die das machen, Wachstumskurse. Also die Zeit zum Beispiel geht es ja ökonomisch gut. Und ich glaube, da wird einfach zu viel parallel. Und ich würde einfach sagen, setzt auf Lücke und versucht es. Ja. Ich glaube, die größten Sorgen mache ich mir im Moment über den Lokaljournalismus. Mhm. Auch da gibt es ja sehr innovative Modelle. Aber also wenn ich jetzt eine eigene private Stiftung hätte, dann würde ich vielleicht damit in Lokaljournalismus investieren, weil die Zusammenhänge so wissenschaftlich so eindeutig belegt sind, dass da, wo gute Lokalzeitungen sind, auch das Vertrauen in die Demokratie größer ist. Ja. Weil Politik, die Qualität von Politik auch steigt, wenn sie sich gemonitort fühlt. Richtig. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Und es gibt zum Glück viele tolle Chefredakteure, die auch so Community-Formate ja entwickeln und gucken, wie sie im Gespräch mit, also eigentlich so Moderatoren werden für Bürgergespräche quasi. Mhm. Das finde ich ist eine sehr interessante Entwicklung. Das Bonn-Institut für konstruktiven Journalismus, das leistet da tolle Arbeit. Ellen Heinrich an der Spitze, die bringt das so auf den Weg. Aber auch da, also haben wir erst ein Stück des Weges zurückgelegt, da kann auch viel mehr passieren.
Bereust du manchmal, dass du nicht mit dem Journalismus bist? Juckt's dich manchmal?
Also ich habe den Schritt in den Stiftungsbereich zu wechseln keine Sekunde bereut, weil es für mich eine tolle Weiterentwicklung war. Also nicht nur über die Demokratie zu schreiben, sondern auch mit Projekten zu handeln. Und ich hatte den Eindruck, dass ich das, was der Journalismus so mit sich bringt, dass man einfach viel im Land unterwegs ist und so, dass ich das auch sehr gut einsetzen konnte, um Demokratieprojekte zu entwickeln. Also ich bin in meinem Leben einfach wahnsinnig viel bei irgendwelchen Bürgermeistern in Betrieben, in Schulen und so gewesen. Und das hilft dann, wenn du Demokratieprojekte machen willst, die in die Fläche gehen. Unser Motto war immer kein Preaching to the Choir. Also wir wollen möglichst wenig Projekte machen für diejenigen, die sowieso schon bei Pulse of Europe mitgelaufen sind. Das sagen die meisten Leute, die politische Bildung machen, aber es ist irgendwie auch so die hohe Kunst, es dann zu tun. Und oft wird es dann, wenn es hart auf hart kommt, nicht gemacht, weil es eben doch viel mühsamer ist, zu einem kleinen 30.000 Einwohnerörtchen im Erzgebirge zu fahren, als so am Rande von Berlin Veranstaltungen zu machen. Und ich glaube, wir haben das sehr konsequent gemacht, auch mit Unternehmen. Ich habe mich immer sehr bemüht, diejenigen zu erreichen, auch in der Wirtschaft, die vielleicht nicht per se schon sowieso ganz viel machen. Und denen ein guter Partner zu sein und mit Tools und Beratung und Leuten, die man vermittelt, Speakern oder so, zu helfen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt. Ich hab das als immer sehr sinnstiftende, schöne Arbeit empfunden. Aber ich mag Journalismus immer noch. Also ich rate auch Menschen zu, die fragen, ob sie Journalist werden sollen, wegen der ganzen Unsicherheiten, sage ich immer, ein toller Beruf, mach es.
Ja. Stell dir vor, du bekommst von der Regierung den Auftrag, liebe Frau Nia, wir haben gesehen, was Sie alles geleistet haben im Bereich Demokratie. Sie dürfen sich ein Projekt aussetzen, das umsetzen, egal welche finanziellen Mittel das kostet. Was würdest du dir aussuchen?
Ich würde sagen, liebe Regierung und liebe Andrea, darf ich vielleicht zwei Sachen sagen? Eine große und eine kleine. Wenn es was Großes wäre, dann würde ich, glaube ich, auf den Bereich frühkindliche Förderung gehen.
Ja.
Weil ich glaube, dass man einfach, also wo ist sozusagen Rate of Return am größten, wo hat man pro eingesetzten Euro am meisten? Mhm. Es ist einfach so, dass viele Bildungsforscher sagen, das, was man schon bei Kita-Kindern auch investiert, das hat einfach so eine große Bildungsrendite. Mhm. Und das ist für Deutschland, obwohl viel darüber geschrieben worden ist in den letzten 10 Jahren, viele Wissenschaftler sich damit beschäftigt haben, ist da immer noch in der Praxis, in der Umsetzung relativ wenig passiert.
Das
also wenn man Leute, die mit Demokratie nichts zu tun haben, sagt, man kann auch schon mit den kleineren Kindern auch was machen, sagen viele, hä, und Kita und so und denken, das wäre Indoktrinierung. Aber ich glaube, man sollte Kindern so ähnlich wie man denen auch beibringt, Messer und Gabel zu essen zum Teil in der Kita oder sich, dass sie sich nicht mit der Schaufel die Köpfe einschlagen in der Sandkiste, können die natürlich lernen, auch abzustimmen, ob ihre Kita-Gruppe jetzt Zebran oder Nashorn heißt oder in welcher Farbe eine Wand gestrichen wird und sowas wie Frustrationstoleranz, andere Meinungen aushalten, irgendwie eine Willensbildung in der Gruppe herbeiführen. Das sind alles Sachen, die kann man gar nicht früh genug lernen. Mhm. Und das sind so grundsätzliche Skills, die in der Demokratie wichtig sind. Und auch, weil weniger Kinder sowas unbedingt in der Familie leben, es nicht mehr so viele gibt, die sich da mit 4, 5 Geschwistern arrangieren müssen und die Cousinen und Cousins auch noch auf der Bude haben, wie das zum Beispiel bei mir früher der Fall war. Deswegen, glaube ich, ist das wichtig, dass Kitas, Schulen passiert viel mehr. Es gibt auch tolle Kitas. Ich war dieses Jahr in einer Jury der Bundesvereinigung des Deutschen Arbeitgeberverbandes, wo wir Kitas ausgezeichnet haben. Es gibt fantastische Kitas, die da tolle Sachen machen. Aber da die so dezentral organisiert sind und Kommunen zuständig und so weiter, hängt es wirklich immer an der einzelnen Initiative, was da passiert. Das ist schwerer als in den Schulen und deswegen gibt es da einfach auch noch viel zu tun. Und das zweite Beispiel, das zweite Thema geht so ein bisschen in die Richtung, da wäre ich dann nämlich schon bei meinem dritten Gegenstand.
Aha,
deswegen habe ich gedacht, bringe ich das zu. Doch gleich auch noch an. Das ist ein eher punktuelles Thema, was mich aber im Moment gerade einfach wahnsinnig interessiert und auch ein biografisches ist und nochmal an dieses Pastorenkind-Thema so anknüpft. Und ich zeige erstmal den Gegenstand, der liegt hier. Das ist ein Lippenstift, ein Chanel-Lippenstift, könnte aber auch eine andere Sorte sein. Der soll für mich so als Symbol für Schönheit stehen. Also ich habe überlegt, ob ich einen Spiegel mitbringe oder einen Lippenstift oder sowas. Also geht jetzt auch nicht um mein persönliches Aussehen, sondern um dieses Thema Schönheit, Architektur, Stadtplanung, so als Demokratiethema, das mir grundsätzlich wichtig ist. Und ich glaube, so in Zeiten, wo wir einfach wegen der Wirtschaftskrise weniger Ressourcen haben, um in vielen Bereichen das Leben von Menschen besser zu machen, ist diese Frage, wo achten wir eigentlich auf Schönheit im Alltag? Ein Thema, das die Lebensqualität in ganz vieler Hinsicht verbessern kann. Und wenn man sich mal anguckt, wie Stadtplanung häufig organisiert oder wie Architektur organisiert ist, aber auch so, wie wir mit unseren Räumen umgehen, glaube ich, ist da einfach ganz, ganz viel Luft nach oben. Und in anderen Ländern gibt es so viel mehr Diskussionen über so den Zusammenhang von Architektur und Demokratie. Das Architektur macht ja was mit Menschen, dafür hat man sie ja. Von Winston Churchill stammt dieser Satz, first a man builds a house and then the house builds the man. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Und eine Freundin von mir ist Historikerin, Hedwig Richter, die sich auch viel mit Demokratiethemen beschäftigt und die, mit der wir oft so über diese wilhelminischen Gebäude in Berlin reden. Und das finde ich zum Beispiel auch immer interessant. Das sind so diese riesigen Gerichte, diese riesigen Schulen, diese riesigen Krankenhäuser. Und es bildet sich ja eben auch die Prioritäten ab. So im Mittelalter hat man diese riesigen Kirchen gebaut und heutzutage haben wir diese riesigen Bürotürme. Aber also sich damit zu beschäftigen, wie sieht eigentlich guter öffentlicher Raum aus, an welchen Stellen kann mehr davon entstehen? Und wenn ich dieses Geld von der Bundesregierung kriegen würde, dann würde ich da eine ganz punktuelle Geschichte im Moment machen, die, finde ich, brach liegt. Und zwar ein Thema, das mich persönlich interessiert, ist das Thema, was eigentlich mit den ganzen Kirchen passiert, die nicht mehr für Gottesdienste gebraucht werden, also säkularisierte Kirchen. Und es gibt so eine, die werden im Moment an vielen Orten einfach verkauft und mal ist ein Fitnesszentrum drin, mal Wohnung und mal irgendwas anderes, weil die Zahl der Kirchenmitglieder einfach nachlässt. Ja. Das entscheiden dann die einzelnen Kirchengemeinden individuell, oft aus verständlichen Gründen, sagen, wir wollen hier unsere Kita modernisieren und das können wir machen. Aber gleichzeitig Ja, gibt es ja eine Bewegung in Deutschland, haben sich jetzt gerade ganz viele Stiftungen zusammengetan, die sagen, wir brauchen dritte Orte, wir brauchen Orte der Begegnung, das Gespräch muss irgendwo stattfinden und nicht nur vermittelt über Social Media und so. Und das ist total wichtig für die Demokratie. Wir haben nicht mehr dieses imaginäre Lagerfeuer, was zum Beispiel früher auch bei Fernsehsendungen stattfand. Die ganze Nation hat bestimmte Sachen geguckt.
Und dann sich drüber unterhalten.
Und sich drüber unterhalten, dieser nationale Diskurs. Und Kirchen sind eigentlich sehr naheliegende Räume dafür, weil die Architektur passend für Treffen ist und weil die auch verkehrstechnisch meistens so gut angebunden sind. Deswegen hat sich jetzt auch eine Gruppe gegründet, angeführt von einer Professorin vom Bauhaus in Dessau, Bauhaus-Universität, die ein Kirchenmanifest verfasst haben. 23.000 Leute haben das schon unterschrieben und sagen, lasst uns mit diesen Kirchen was für die Demokratie anfangen. Aber da fehlt es noch an Geld. Und ich habe im Moment so den Eindruck, diese Kirchenszene, die sich da engagiert und sagt, was machen wir mit unseren Räumen? Und die Demokratieszene, die sagt, wir brauchen dritte Orte, die kommen noch nicht so richtig zusammen. Und die müsste man eigentlich stärker in Austausch bringen. Und weil das ja eine der schönsten Sachen ist, die Stiftungen machen können, einfach dadurch, dass sie Netzwerke pflegen und Leute in Kontakt bringen, ist das gerade ein Thema, für das ich mich ein bisschen begeister und wo auch so meine kindliche, familiäre Prägung irgendwie auch einzahlt. Das hat fast so ein bisschen Hobbycharakter. Und wenn die Regierung dafür Geld gäbe, dann könnten wir da ein paar Kirchen auch umwidmen. Da wäre ich sofort dabei.
Weil die Kirche doch auch den Ruf hat, nicht ganz arm zu sein, oder?
Naja, also die einzelnen Gemeinden verkaufen diese Gebäude schon aus finanziellen Gründen. Ne? Also die Kirchensteuereinnahmen gehen zurück. Es gibt auch noch einen Unterschied da zwischen evangelischer und katholischer Kirche, ganz klar. Ja. Aber wenn da so wenig Leute sitzen, dann ist es schon eine nachvollziehbare.
Absolut.
Aber wahrscheinlich könnte auch die Kirche an der einen oder anderen Stelle für sich darauf festlegen, nicht den optimalen Kaufpreis zu erzielen und dann lieber einen gemeinnützigen Träger zu verkaufen. Aber im Moment ist das so ein bisschen so eine Pattsituation. Denn es fehlt dann auch bei den Kommunen häufig das Geld, die dann sowas kaufen müssten. Dann schiebt sich den schwarzen Peter so ein bisschen zu.
Und man muss ja dann auch unterhalten und pflegen. Es muss ja irgendjemand zuständig sein für das Gebäude und gucken auch, dass das alles funktioniert. Ja.
Absolut. Und gleichzeitig glaube ich, es gibt immer so ein Momentum. Es gibt viele Menschen, die sich für die Demokratie engagieren wollen. Also nochmal so Ausgangspunkt zu Anfang, da auch mit Thomas Mann und so. Das Thema, das mich wirklich umtreibt seit längerem, ist die Frage, was ist eigentlich so das Angebot für die Mitte der Gesellschaft, für die Leute, die im Rahmen dieser Korrektivrecherche auch auf den Straßen waren. Also diese Hunderttausende von Menschen im ganzen Land, die ja offenbar irgendwie latent ansprechbar sind. Die sind ja immerhin schon demonstrieren gewesen. Und die sind ja nicht weg über Nacht. Und was macht man eigentlich, damit die so auch ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen, um niemandem zu nahe zu treten? Oder was ist denn
wie kommt man da ins Tun? Was kann man ihnen anbieten, damit sie sich engagieren können? Ja.
Und Da glaube ich, ist viel Bedarf für gute Ideen.
Ja, das stimmt. Aber um nochmal zu deinem Punkt zurückzukommen in der Architektur. Also ich muss das mal schmunzeln, weil ich bin letztes Wochenende durch den Englischen Garten gelaufen und dann stand da so ein Schlösschen. Ich so, wow, tolles Schlösschen. Bin hingelaufen, wollte sehen, was das für ein Schlösschen ist. Und dann war das so ein Wasserwirtschaftsding. Hm. Ich meinte, oh wow, früher hat man noch richtig tolle Architektur geschafft. Würde ja heute, heute macht man einfach so einen Kasten. Betoniert den, wenn es gut läuft, dann kriegt man noch einen Anstrich dran.
Ja. Ist das nicht traurig?
Schon,
also,
oder?
Wenn man sich anguckt, auch so Brücken oder Türklingen oder auch Laternen so, ja. Also wie viel Energie und Hirnschmalz ist da reingegangen, auch wenn einem vielleicht nicht immer alle einzelnen Schnörkel, die da sind, dann persönlich gefallen. Aber es ist so viel selbstverständlich gewesen, sich da Mühe zu geben. Mhm. Also es gibt natürlich auch tolle Architektur. In Berlin gibt es jetzt gerade ein paar neue U-Bahn-Stationen, die sehr ästhetisch geworden sind. Aber ich glaube, so ein Alltagsbewusstsein, also ich glaube, das ist ein unterpolitisierter Bereich auch. Also wo die Dinge einfach passieren. Wenn wir über Baupolitik sprechen, dann sprechen wir über Mieten und so. Das ist ja auch wichtig. Oder Bauen und Wohnungen schaffen. Aber Bauen ist super politisch, also auch Innenarchitektur, wie eine Küche aussieht, das hat ganz viel irgendwie mit der Rolle der Frau zu tun, dass die heute anders aussehen und wir diese großen Küchen haben und nicht mehr wie in den 50er Jahren oder wie ein Spielplatz aussieht ne?
Stimmt.
Und ob du Stadtteile integrierst und hast, also in London zum Beispiel, obwohl London so teuer ist, ist nach dem Zweiten Weltkrieg von der Leberregierung sind sehr viele auch Wohnblocks für Menschen mit wenig Einkommen in die Innenstadt gebaut worden. Wenn man da mal drauf achtet, sind da ganz in der Nähe von Buckingham Palace auch recht viele Wohnblocks für preiswertes Mieten. Also das ist natürlich immer, ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage, wer dann am Ende die Wohnung wirklich kriegt. Aber das ist natürlich auch ein politisches Statement. Und ich glaube, da, ich finde, darüber wird sehr wenig gesprochen, während wir andere relativ marginale politische Themen wirklich hochjatzen.
Weil die gut auf Social Media funktionieren. Müssen wir auch wieder anknüpfen.
Naja, aber Kirchen kann man ja eigentlich auch gut fotografieren.
Ja, natürlich.
Oder Gebäude und so. Ja, da kann jeder mitreden. Das ist auch nicht besonders. Richtig. Da brauchst du keine besondere Qualifikationen, um sich dafür einzusetzen.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist was, was man auch dezentral sehr, sehr gut umsetzen kann.
Wenn dieser Podcast live ist,
dann
gibt es vielleicht ganz viele neue Ideen.
Liebe Elisabeth, herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Danke.
Das war die 68. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen.
Tschüss.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Daniel Müller. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.